Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Ich freue mich, heute mit euch weitermachen zu dürfen im ersten Petrusbrief. Und ich habe euch zu Beginn der Predigt heute mal ein Bild mitgebracht. Ein Bild, was ihr jetzt eingeblendet seht, was wahrscheinlich auch den Kindern ganz gut gefallen wird, wenn Kinder heute Morgen dabei sind. Dieser Haufen von Gummibärchen. Und jetzt hoffe ich, dass nicht die Kinder gleich zum Süßigkeitenschrank rennen und sofort den plündern oder euch Eltern gar dann die ganze Predigt am Ärmel ziehen und sagen, ich will unbedingt Gummibärchen. Ich glaube, dass Gummibärchen sehr beliebt sind, aber mal ganz abgesehen davon, dass die nicht nur Kinder glücklich machen, sondern auch uns Erwachsenen teilweise, bin ich an diesem Bild hängen geblieben aus einem anderen Grund. Und zwar passt dieses Bild sehr gut zu unserem Thema von heute Morgen. Wie ihr das seht auf dem Bild, ist es ja so, dass da eine ganze Menge von weißen Gummibärchen ist. Und inmitten von diesen weißen Gummibärchen ist aber ein rotes, was heraussticht. Und dieses Rote macht den Unterschied. Und so heißt es ja auch in diesem Untertitel, mach den Unterschied. Irgendwie scheint dieses rote Gummibärchen nicht so richtig dorthin zu passen. Und trotzdem ist es inmitten von diesem Haufen von diesen weißen Gummibärchen. Und wenn es auch in der Form gleich aussieht, so bildet es doch irgendwie einen Kontrast durch diese Farbe. Und dieses einfache Bild hat mich daran erinnert, dass es eigentlich ein gutes Bild ist für uns Christen, die wir noch in dieser Welt sind. Wir sind zwar noch mitten in dieser Welt und doch sollen wir irgendwie anders sein. Ja, also wir sehen zwar gleich aus wie andere Menschen und trotzdem haben wir die Aufgabe, durch unser Leben und durch unser Verhalten und unsere Denkweisen gegenüber der Welt einen wirklichen Kontrast zu bilden. Und genau das führt uns zu unserem Thema heute Morgen, das ich betitelt habe mit dem Titel Gottes Kontrastgesellschaft in einer verlorenen Welt. Und wir machen, wie gesagt, weiter im ersten Petrusbrief und starten heute in einen neuen, gedanklich größeren Abschnitt und knüpfen dabei an natürlich an den Text und die Predigt von letzter Woche. Und wer letzte Woche eingeschaltet hat, der erinnert sich vielleicht daran, dass es darum ging, dass wir zwei wesentliche Dinge im Leben eines Christen gesehen haben, zwei Privilegien. Zum einen, dass wir durch Jesus Christus jetzt zu Gottes Eigentumsvolk geworden sind, dass wir zu ihm gehören und damit sind jede Menge Privilegien verbunden. Und als zweites haben wir gesehen, dass wir das nicht einfach zum Selbstzweck geworden sind, sondern dass wir Gottes Botschafter sein sollen in dieser Welt. Also anders ausgedrückt, wir sind nun Gottes Volk als Christen hier auf dieser Erde und wir sollen ein Fingerzeig sein auf ihn für die Menschen um uns herum in dieser Welt, in der wir leben. Und das soll geschehen durch Worte und durch Taten. Gott ist unser Herr, unser König und wir sind sein königliches Priestertum. So haben wir das letzte Woche in Vers 9 gelesen. Und dementsprechend leben wir immer noch inmitten dieser Welt und trotzdem sollen wir einen Unterschied machen, sollen wir anders leben und sollen leben nach den Prinzipien und Maßstäben Gottes. Und genau das soll einen Unterschied machen in dieser Menschheit, die Gott nicht kennt und die Gott auch nicht sieht und auf ihn hören will, die ihn aber unbedingt braucht. Darüber haben wir letzte Woche nachgedacht. Wie das aussieht, welche Dinge nun für uns zählen, wie wir ihn angemessen repräsentieren können und wie wir eine echte Kontrastgesellschaft Gottes in dieser Welt machen können, darum soll es gehen und darum geht es vor allem in diesem großen Abschnitt in 1. Petrus 2 ab Vers 11 bis 1. Petrus 4 Vers 19, der uns jetzt in den nächsten Wochen weiter beschäftigen wird. Und wir knüpfen heute an die Verse von letzter Woche mit 1. Petrus 2, die Verse 11 bis 17 und ich will uns diesen Text mal lesen. 1. Petrus 2, die Verse 11 bis 17. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter um des Herrn willen. Sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass sie durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Knechte Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Während wir letzte Woche den Blick stark darauf gerichtet haben, dass wir große Privilegien bekommen haben durch Jesus Christus, baut Petrus nun weiter darauf auf und gibt uns heute, ehrlich gesagt, eine ordentliche Herausforderung mit. Ganz schön was zu denken. So steigt er ein, wir gucken nochmal in die Verse 11 und 12a. in diese klare Ansage, wenn es heißt, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierde, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut. Petrus nimmt kein Blatt vor den Mund an dieser Stelle. Aber bevor wir jetzt uns diese Aufforderung mal näher angucken, die er uns da so gibt, bleiben wir mal kurz hängen an diesem ersten Wort, das er da bringt, an dieser Anrede. Petrus bezeichnet seine Leserschaft damals und auch uns heute, wenn wir Christen sind, als Geliebte. Und dabei hat er, glaube ich, zwei Dinge vor Augen oder zwei Dimensionen vor Augen. Zum einen sagt Petrus von sich ganz persönlich aus zu seinen Glaubensgeschwistern, dass sie Geliebte sind, dass er sie lieb hat, dass er um ihre Herausforderungen weiß, dass er mit ihnen fühlt, dass er Gutes für sie im Sinn hat. Und ein zweites ist, dass Petrus uns daran erinnert, und das gilt für die Leser damals, aber auch für uns heute, wenn wir Christen sind, dass wir von Gott Geliebte sind. Und wir haben letzte Woche das gesehen, was wir bei Gott durch Jesus Christus alles für Privilegien bekommen haben. Und wir haben auch gesehen, aus welchem Grund wir diese Privilegien bekommen haben. Nämlich nicht, weil wir irgendwas Tolles geleistet hätten oder weil wir so beeindruckend wären oder weil wir das verdient hätten, sondern einzig und allein aus dem Grund, weil Gott sich entschieden hat, uns aus freien Stücken zu lieben. Und so bezeichnet Gott selbst dich, wenn du ihn als deinen Herrn und Retter kennst, als Geliebte oder Geliebter. Und ich finde das bezeichnend, finde das beeindruckend, das so zu sehen. Und es ist auch so, wenn wir überzeugt sind davon, dass uns jemand wirklich aus tiefstem Herzen liebt, dann ist es doch viel leichter, dass wir uns von ihm was sagen lassen und dann wollen wir das sogar auf ihn hören, oder? Genau das ist wichtig, bevor wir jetzt in diese Anweisungen und Aufforderungen, die Petrus uns da gibt, hineingehen, dass wir das nicht außer Acht lassen. Dass wir nicht vergessen, dass da ein Gott hintersteckt, der für uns und nicht gegen uns ist. Ja, ein Gott, der uns lieb hat. Und das muss man untrennbar immer zusammen sehen. Bei allen Anweisungen, die Gott uns hier im ersten Petrusbrief gibt, aber auch die er uns in seinem Wort insgesamt gibt. Und auf dieser Basis schauen wir uns jetzt an, was Gott sagt hier im ersten Petrusbrief, wie wir leben sollen. Petrus spricht in Vers 11 von zwei Begriffen, nämlich von Beisassen und Fremdlingen. Und andere Übersetzungen sagen auch Gäste und Fremdlinge oder Ausländer und Fremdlinge. Und gemeint sind damit Menschen, die in einem fremden Land leben. Mit Beisassen kommt dabei zum Ausdruck, dass sie nicht das volle Bürgerrecht besitzen in dem Land, in dem sie leben. Und mit Fremdlingen kommt zum Ausdruck, dass sie nur vorübergehend, eine Zeit lang unter diesen Einheimischen dort sind, aber eigentlich nicht richtig dazugehören. Sie sind dort nicht heimisch geworden, sie sind dort nicht wirklich zu Hause. Und jetzt ist interessant im ersten Petrusbrief, dass diese Begriffe auf die damaligen Leser gleich in zweierlei Hinsicht zutreffen. Weil tatsächlich sind sie Ausländer und sind sie Fremde außerhalb ihrer Herkunftsorte. Und wir haben das im ersten Petrusbrief im ersten Vers schon gelesen und ich habe ihn nochmal dabei. In 1. Petrus 1, Vers 1 heißt es gleich, in der Vorstellung oder Anrede, dass Petrus schreibt, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Also sie waren zerstreut in alle Gegenden und in die damalige Gegend von Kleinasien, heutige Türkei. Und diese Zerstreuung hatte was damit zu tun, dass sie um ihres Glaubens willen verfolgt wurden, dass sie sich zu Jesus bekannt haben und dafür viel Gegenwind bekommen haben. Und das haben wir in der Predigtreihe immer wieder schon, glaube ich, erwähnt und sehen wir auch im Brief immer wieder zwischen den Zeilen, dass wir es dort mit einer leidenden Christenheit zu tun haben. Eine Christenheit, die verfolgt wurde. Eine Christenheit, die einen Kaiser hatte, der nichts für Christen übrig hatte. Eine Christenheit, die offensichtlich Ablehnung von Menschen erlebt hat, weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Sie haben falsche Beschuldigungen erlebt und sie waren getrennt von ihrem Herkunftsort, getrennt von ihrem gewohnten Umfeld als Ausländer in verschiedenen Gegenden. Und das bedeutet, dass sie keine Sicherheit und keinen Komfort haben und dass sie nicht bei den Menschen waren, die sie liebten. Also jede Menge Herausforderungen. Einerseits sind sie also Ausländer in diesen fremden Ländern und auf der anderen Seite ist die andere Perspektive, die für sie gilt, aber auch für uns gilt heute, dass wir als Christen Fremdlinge sind in dieser Welt. Wir sind auch in dieser Welt eigentlich nur als Gast, als Fremde zu Gast für eine vorübergehende Zeit. Und das erwähnt die Bibel immer wieder, zum Beispiel in Philipper 3, Vers 20 beschreibt Paulus es so, dass er vom Bürgerrecht im Himmel spricht. Oder in Hebräer 13, Vers 14 heißt es dazu, eine Stelle, die ihr auf der Folie seht, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist vielleicht erstmal ein Gedanke, wo wir irgendwie denken, kann ich nicht so richtig greifen, ist so weit weg. Ja, ist ja auch klar, ist ja in der Zukunft. Und irgendwie tue ich mich schwer damit, scheint mir doch ein bisschen befremdlich zu sein. Und gerade wenn jemand eingeschaltet hat und wenig Ahnung hat von Glaube und Bibel und Jesus, dann mag er denken, vielleicht sogar noch skeptisch, dann mag er denken jetzt, also ja, das klingt wirklich abstrus. Aber wir Christen glauben, dass es etwas gibt über dieses Leben hinaus. Dass diese 70 oder 80 Jahre, oder wenn es hochkommt, vielleicht noch ein paar mehr, dass das nicht alles ist, sondern dass da mehr kommt. Und genau davon spricht Jesus selbst immer wieder und spricht davon, dass es ewiges Leben gibt. Also Leben, das weit über den Tod hinausgeht. Und er nennt zwei Optionen, wo dieses ewige Leben stattfindet. Entweder im Himmel oder in der Hölle. Und ich weiß, Hölle ist in unserer Zeit eine Begrifflichkeit, die oft mit mittelalterlichem Gedankengut abgetan wird oder die wir vielleicht heute noch eher verharmlost dargestellt in irgendwelchen Liedern finden. Aber wenn wir der Bibel und wenn wir Jesus Glauben schenken, dann ist die Hölle eine knallharte Realität, die viele Menschen völlig unverhofft eines Tages einholen wird. Und die Frage ist natürlich dann, wer kommt denn in den Himmel und wer kommt denn in die Hölle? Jesus gibt uns Antwort darauf, unter anderem zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6, wo er gesagt hat, in einer Unterhaltung, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn Jesus davon spricht, dass man zum Vater kommt, dann meint er damit, dass man zum Vater in den Himmel kommt. Und wenn er sagt hier, dass niemand zum Vater kommt als nur durch ihn, dann wird auch ziemlich schnell deutlich, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Und Jesus meint damit, dass nur die zum Vater kommen, die an ihn als den Sohn Gottes glauben. Die sich eingestehen, dass sie vor Gott schuldige und sündige Menschen sind. Die sich eingestehen, dass sie Gott mit ihrem Leben, mit ihrer Ignoranz und mit ihrer Ablehnung Gott gegenüber, aber auch mit dem Übertreten von Geboten, dass sie ihn abgelehnt haben, dass sie schuldig vor ihm stehen. Menschen, die sich eingestehen, dass sie eigentlich nichts anderes als Strafe von Gott verdient haben, ja, dass sie eigentlich ewige Hölle verdient hätten. Aber gleichzeitig die glauben und im Glauben annehmen, dass Jesus Christus für sie auf diese Erde gekommen ist und ans Kreuz gegangen ist, dort gestorben ist und dort für ihre Schuld bezahlt hat, die Strafe getragen hat. Und wenn jemand das ganz persönlich in Anspruch nimmt und sich an Gott im Gebet wendet und seine Schuld vor Gott bekennt und um Vergebung bittet, und dann auch einfach klarkriegt für sich, ich will nicht einfach weitermachen wie bisher, sondern ich will wirklich umkehren und Jesus soll der neue Herr meines Lebens sein, mit dem ich in Beziehung leben will, dann gilt es für ihn, dass er in den Himmel eingehen wird. Und vielleicht hast du das schon getan und dann ist es so, dass du dieses Bürgerrecht im Himmel hast, wovon Paulus spricht. Das bedeutet auch, dass du, wenn man in Johannes 14 die ersten Verse, Vers 2 und 3 vor allem anschaut, bedeutet das, dass du eine Wohnung hast und Jesus jetzt schon eine Wohnung für dich vorbereitet. Aber vielleicht geht es auch jemand so, dass er sagt, also ich bin mir an diesem Punkt doch noch sehr unklar. Für mich ist diese Frage nach Himmel oder Hölle noch nicht geklärt. Ich weiß nicht so richtig, wo ich hingehe. Ich bin da noch unentschieden. Ich habe Jesus eigentlich noch nicht wirklich angenommen. Wenn es dir so geht, will ich dir Mut machen, will ich dich einladen, dass du weiter darüber nachdenkst, vielleicht dir Johannes 3 mal vornimmst und mal die Bibel schnappst und dieses Kapitel liest, weil es so hilfreich sein kann. Vielleicht auch deine Fragen stellst, gerne uns, an uns als Gemeinde oder auch an jemanden, den du kennst. Die Frage nach Himmel oder Hölle entscheidet sich an der Frage nach Ja zu Jesus oder Nein zu Jesus. Und Jesus sagt deutlich, niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Wenn du zu Jesus gehörst und wenn du eigentlich weißt, du lebst im Hier und Jetzt und sogar bis in alle Ewigkeit mit Gott in Gemeinschaft zusammen, dann will ich dir und will ich mir mal die Frage stellen, welchen Unterschied macht diese himmlische Heimat, die du hast, in deinem Leben, in der Fremdlingschaft, im Hier und Jetzt, im Hier und Heute? Also sieht man in deinem Leben, dass du nur auf der Durchreise bist. An den Prioritäten, die du setzt vielleicht, an den Dingen, die du tust oder die du auch nicht tust, an der Zeit, wie du sie nutzt, vielleicht auch an der Perspektive, die du für dein Leben so hast und entwickelst. Siehst du selbst und sehen Menschen um dich rum, dass du für das Zukünftige lebst? dass es da etwas Größeres gibt, für das du antrittst? Ich glaube, genau davon spricht Petrus hier an dieser Stelle, wenn er sagt, dass wir uns als Fremdlinge von der fleischlichen Begierde enthalten oder fernhalten sollen, die gegen die Seele streiten. Und damit redet er von einem Kampf, der in dir und in mir tobt, wenn du Christ bist. Ja, hier ist die Rede von fleischlicher Begierde. Und wenn diese Rede davon ist, dann meint er damit die alten Gewohnheiten, die sündigen Gewohnheiten, die alten Denk- und Verhaltensweisen, die Dinge, die unser Leben beherrscht haben, bevor wir zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und er sagt, wenn du zum Glauben gekommen bist, dann muss das eigentlich nicht mehr weiter so laufen. Wenn du zu Jesus gehörst, dann ist der Geist Gottes in dein Leben eingezogen. In Römer 8, Vers 9 heißt es, dass der Geist Gottes in uns Gläubigen wohnt. Man könnte es auch so ausdrücken, mit der Aufnahme von Jesus als deinem Herrn ist ein ganz neuer Herrschaftsanspruch in deinem Leben entstanden. Das bedeutet, dass du nicht mehr selbst den Ton angibst, nicht mehr deine Begierde, deine Sünde, das muss alles nicht mehr sein, sondern Jesus selbst will dich durch seinen Geist leiten. Und seitdem ist Krieg angesagt. Es geht so gegeneinander. Und davon spricht Petrus hier, wenn er diese alte fleischliche Begierde beschreibt und dann aber sagt, dass sie gegen die Seele streitet. Und tatsächlich ist dieses Wort für Streiten hier im Griechischen ist ein Wort, was ein militärischer Begriff, der den Hintergrund hat, dass man Krieg führt oder dass da tatsächlich ein Krieg stattfindet. Und ich glaube, wenn du Christ bist, dann kennst du diesen Krieg, der in dir stattfindet, diesen Streit. Und Paulus schreibt an vielen Stellen genau darüber, dass dieser Krieg stattfindet, dieser Kampf stattfindet. Und eine sehr bekannte Stelle, die über diesen Kampf spricht, aber auch über die Hilfestellung, finden wir in Galater 5, Vers 16 und 17. Dort heißt es, ich aber sage, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Auch Paulus spricht also hier von einem Kampf. Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und er sagt, dass diese beiden in uns Gläubigen streiten und dass sie einander entgegengesetzt sind. Die wollen nicht das Gleiche. Und er sagt uns aber auch, wie wir diese fleischlichen Begierden, wovon er spricht hier, überwinden können, nämlich indem er sagt, wandelt im Geist. Und damit meint er, dass wir unser Denken und dann auch unser Handeln, aber vor allem unser Denken oder wie die Bibel es oft ausdrückt, unsere Gesinnung immer mehr vom Geist Gottes bestimmen lassen. Dass wir das Wort, was der Heilige Geist uns übermittelt hat und uns hat aufschreiben lassen, ganz sorgfältig, dass wir das gut kennen und dass wir das verinnerlichen, dass wir das beherzigen, dass wir unser Gewissen schärfen lassen von diesem Wort und dass wir dann auf ihn hören in der Akutsituation. Und es bedeutet, wenn die Begierde und wenn die Sünde anklopft in unserem Leben, und wir kennen das, dass wir zu ihm fliehen und um die Hilfe und um die Kraft des Heiligen Geistes bitten, um zu überwinden. Dieses Wandeln im Geist, wovon Paulus hier spricht an dieser Stelle, ist nicht eine einmalige Angelegenheit und damit abgeschlossen, sondern es ist vielmehr ein Lebensstil, den es gilt einzuüben, darin zu wachsen, darin vorwärts zu kommen. Es ist was Fortlaufendes, indem ich immer mehr lerne, dieser fleischlichen, sündigen Begierde abzusagen und mein Denken und mein Handeln erneuern zu lassen und verändern zu lassen von ihm, durch die Hilfe des Geistes. Und Petrus spricht genau davon eigentlich in Vers 12 auch, dass unser Lebenswandel, also auch das Verhalten, das wir an den Tag legen, unser Umgang mit anderen Menschen zum Beispiel, dass sich das verändert, dass das gottgefällig eigentlich werden soll. Allerdings wird es problematisch, wenn wir versuchen, gutes Verhalten, abgekoppelt vom Geist Gottes, aus eigener Kraft hervorzubringen. Und ich glaube, wir versuchen das zu oft und wir scheitern kläglich genau an diesem Punkt. Vielmehr ist es der Geist, der uns sowohl deutlich macht, was richtig und was falsch ist, aber der uns auch die Hilfe und die Kraft schenkt, dass wir das in unserem Leben wirklich umsetzen können. Er ist die Kraft, die uns hilft, gottgefällig zu leben. Aus uns selbst heraus können wir es nicht. Und wenn wir in der Versuchung sind und die Versuchung anklopft und lauert, dann gilt es, die Kraft und die Hilfe des Heiligen Geistes zu ergreifen. Nun kann diese fleischliche Begierde, wovon hier die Rede ist, jede Menge bedeuten. Also sei es Neid oder Eifersucht, sei es sexuelle Begierde, sei es Zorn und Streit, Habgier, Egoismus, Selbstsucht, lauter solche Dinge, man könnte viel weitermachen an der Stelle. Galater 5, Vers 19 bis 21 ist eine Auflistung von den Werken des Fleisches. Und ich will uns mal herausfordern zu überlegen, was streitet denn da in mir? Was begehre ich denn? Was ist denn da meine Lust? Welcher Kampf tobt denn da in mir? Und vielleicht auch Galater 5, Vers 19 bis 21 mal zu nehmen für sich zu Hause und das neben sein Leben zu legen. Und dann zu sehen, okay, da und da passt was nicht in meinem Leben, und das vor Gott zu bekennen, aber dann nicht da stehen zu bleiben, sondern um Kraft und Hilfe zur Veränderung durch seinen Geist zu bitten. Die damalige Leserschaft von Petrus, die war insbesondere, glaube ich, in einem Bereich herausgefordert, der uns auch nicht ganz unvertraut sein sollte. Und zwar waren sie herausgefordert im Bereich der Rache und der Genugtuung, der Vergeltung. Weil die damalige Leserschaft, in der Situation, in der sie waren, sie erlebten viel Gegenwind. Sie erlebten viel Anklage, falsche Anklage, Verleumdung. Ja, sie haben falsche Unterstellungen erlebt und sogar, dass sie als Übeltäter hingestellt wurden. Und all das schreit doch ganz schnell nach Rache in uns, oder? Es ging bei ihnen damals nicht um Kleinigkeiten, wo man sagen kann, ach, da geht man locker drüber hinweg, sondern da ging es wirklich ums Eingemachte. Aber ich glaube, vielleicht kennen wir das im Kleineren, auch in unserem Leben. Dass da jemand ist, der uns schlecht behandelt, der uns vielleicht ungerecht behandelt, da ist jemand, der uns provoziert, da ist vielleicht jemand, der uns anschwärzt und der versucht, uns fertig zu machen, der vielleicht andere versucht, gegen uns aufzuhetzen, und ganz schnell kommt uns in den Sinn, dass wir denken, dem werde ich es zeigen. Und zack, man hat diesen Kampf, der anfängt zu toben in uns. Ja, mein Partner, meine Kinder, mein Arbeitskollege, dieser blöde Typ im Straßenverkehr oder der blöde Typ an der Kasse oder wer auch immer, ich könnte ihn in der Luft zerreißen. Ich glaube, wir kennen das und es ist typisch menschlich, wenn wir so wollen. Aber an dieser Stelle sagt Petrus, nein, stopp, ihr müsst nicht mehr weiter so leben, wie das früher der Fall war. Ihr müsst jetzt nicht einfach wie in eurem alten Leben euren Begierden und allem, was in euch arbeitet, da freien Lauf lassen, sondern ihr könnt als von Gott erlöste Menschen anders leben. Ihr könnt mit der Kraft des Heiligen Geistes einen wirklichen Unterschied machen und jetzt lebt anders mit seiner Hilfe. Und wenn das geschieht, dann bilden wir inmitten einer verdorbenen Welt, in einer verlorenen Menschheit, die von Sünde geprägt ist, einen wirklichen Kontrast. Und Menschen fangen an, über Gott nachzudenken. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Der erste war der längste heute Morgen. Das führt uns zum zweiten Punkt. Und diesen zweiten Punkt habe ich genannt, ein überführendes Leben. Und es geht um die Verse 12b bis 15. Als Christen sind wir Botschafter Gottes in dieser Welt. Das haben wir eben schon gesehen, letzte Woche ausführlich ein bisschen behandelt. Und wir sind es in Wort und Tat. Das heißt, wir leben als Gottesleute mitten in dieser Welt und es kann gut sein, dass wir dafür Ablehnung und Nachteile und Verachtung und lauter solche Sachen kriegen. Und ich glaube, in unserem Land geht es eigentlich im Moment noch ganz gut. Vielleicht wird es in Zukunft schärfer. Und es gäbe jede Menge Beispiele aus der Geschichte, die man anführen könnte für so ein überführendes Leben. Und man könnte aber auch heute gucken, wie sich das heute so rauskristallisiert. Und wenn wir über das Thema Christenverfolgung weltweit nachdenken, dann sehen wir, wie viel Ablehnung da kommt, wie sie herausgefordert sind. Aber auch wenn wir vielleicht auch in unserem Land mal darüber nachdenken, dass sich die Luft dünner wird, könnte man sagen. Ja? Denken wir zum Beispiel an sowas wie den Marsch für das ungeborene Leben in Berlin. Oder denken wir an die ganzen Debatten über die Geschlechtlichkeit und ethische Maßstäbe, wo man sich heute kaum noch zu äußern darf öffentlich. Oder aber denken wir an die aktuellen Ereignisse in Bremen rund um Olaf Latzel. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erwähnt. Dieser Pfarrer, der sich klar zur Bibel positioniert. Und gerade er ist eigentlich ein leuchtendes Beispiel dafür, dass er öffentlich als Übeltäter beschuldigt wird. Vielleicht müssen wir aber auch gar nicht ins Ausland oder nach Berlin oder nach Bremen gehen, sondern vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben, dass du Gegenwind bekommst und Ablehnung bekommst, weil du dich klar zu Jesus bekennst und weil du die Bibel und die Werte der Bibel hochhältst in einer toleranten Gesellschaft. Ich habe eben schon erwähnt, dass die Leute, an die Petrus schreibt, jede Menge falsche Beschuldigungen bekommen haben. So war es zum Beispiel so, dass sie vorgeworfen bekommen haben, dass sie gegen den römischen Staat rebellieren und dass sie sich da aufgelehnt haben, dass sie vielleicht die Wirtschaft und den Fortschritt in der damaligen Zeit behindern wollten. Und es ging so weit, dass ihnen Kannibalismus und sogar praktizierter Inzest unterstellt wurde, so schreibt ein Kommentator. Aber was sagt Petrus, wie umzugehen ist mit jeglichen solcher Anfeindungen? Vers 12b und Vers 15 sagt er uns Folgendes. Vers 12, nochmal, mir kommt es auf den zweiten Teil an, ich lese nochmal den kompletten Vers. Und führt euren Wandel unter den Nationen, damit sind die Menschen, die Gott nicht kennen, Heiden in manchen Übersetzungen auch, führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Und Vers 15, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. In beiden Versen geht es darum, dass wir durch unser vorbildliches Leben, durch unser gottgefälliges Leben, wie wir es eben schon hatten, dass wir durch unser Gutes tun oder unsere guten Werke die Menschen um uns herum ins Nachdenken bringen. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. In Vers 15 ist die Rede davon, dass wir den Menschen, die uns blöd kommen, die uns anschwärzen, die selbst vielleicht überhaupt keine Ahnung haben, aber die uns blöd kommen, weil wir uns zu Jesus bekennen, dass wir diese Leute durch unser Leben, durch unser Verhalten zum Schweigen bringen sollen. Und der Gedanke dahinter aus dem Griechischen ist, dass wir ihnen das Maul zubinden sollen oder wie einen Maulkorb anlegen sollen, wie einem bissigen Tier. Luther schreibt das in einem sehr direkten Satz, in dem er sagt, dass wir ihnen das Maul stopfen sollen. Und genau das ist der Gedanke. Wenn du ihnen aufgrund deines guten und deines gottesfürchtigen, deines richtigen Verhaltens offensichtlich die Argumente nimmst und deine Kritiker zum Schweigen bringst. Und das geschieht, wenn wir die lieben, die uns verachten, die vielleicht uns gleichgültig gegenüber sind. Wenn wir denen vergeben, die uns Schlechtes, die uns Böses antun. Das geschieht, wenn wir die segnen, die uns verfluchen. Und unser Vorbild und unsere Kraftquelle darin ist Jesus selbst, weil alleine schaffen wir das nicht. Das ist unmenschlich. Aber wenn das geschieht, dann bilden wir einen wirklichen Kontrast gegenüber dieser Welt. Weil es macht nicht nur einen Unterschied für uns, sondern es macht auch einen Unterschied für Menschen um uns herum. Und sie kommen ins Nachdenken dadurch. Und es kann durchaus so weit gehen, dass sie durch unseren Lebenswandel überführt werden. Und so kann es sein, dass selbst dein größter Kritiker und dein größter Feind am Ende dazu kommt, dass er seine Knie beugt vor Jesus und dass er seine Schuld bekennt vor Gott und dass er das, was Jesus am Kreuz getan hat, in Anspruch nimmt und dass du gemeinsam am Tag des Gerichts mit ihm vor Gott stehst und ihr gemeinsam in den Himmel eingehen werdet, allein aufgrund seiner Gnade. Mich hat das erinnert an eine Geschichte von einem Mann, der 2 Jahre lang mit seiner Frau zusammen gelebt hat oder längere Zeit zusammengelebt hat, aber 2 Jahre lang zusammen war und seine Frau hat ihm über 2 Jahre jeden Abend angedroht, dass sie ihn umbringt in der Nacht. Und dieser Mann ist bei seiner Frau geblieben, unter großer Herausforderung, unter großer Angst. Trotzdem ist er bei ihr geblieben und durch seine Treue und durch sein Gutes tun war es nach 2 Jahren so, dass seine Frau gesagt hat, das kann nicht wahr sein. Und sie ist ins Nachdenken gekommen und sie wurde überführt. Und sie ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen, durch seinen Lebenswandel. Und das Ende vom Lied ist, dass sie gemeinsam, allein aus Gnade, die Ewigkeit bei Gott verbringen dürfen. Beeindruckende Geschichte, glaube ich. Alexander McLaren, ein schottischer Prediger, hat das mal so ausgedrückt, dass er gesagt hat, die Welt macht sich ihr Bild von Gott vor allem von den Menschen, die sagen, dass sie zur Familie Gottes gehören. Sie lesen in uns viel mehr als in der Bibel. Uns sehen sie von Jesus Christus, hören sie nur. Das heißt, der Ausgangspunkt für die Menschen in deinem Umfeld, die zum Glauben kommen sollen, bist du oder bin ich. In uns lesen sie viel mehr als in der Bibel. Ich glaube, das ist so. Und trotzdem sollen wir hinweisen auf unseren Herrn Jesus Christus. Und die Frage ist dann ja, was lesen sie denn in meinem Leben? Was sehen sie? Welches Licht werfe ich auf Jesus? Ich hoffe, dass wir darin wachsen, dass wir wirklich lebendige Zeugnisse werden mit unserem Leben für Jesus selbst und dass mit zunehmender Wachstum im Glauben und zunehmendem Wachstum in das Bild Jesu immer mehr Menschen um uns herum ins Nachdenken und ins Fragen kommen. Und dieser Gedanke wird uns im 1. Petrusbrief noch weiter beschäftigen und noch ein paar Mal begegnen, dieser Gedanke von einem Lebenswandel, der überführt. Wir kommen zu einem dritten Punkt, was die Kontrastgesellschaft Gottes ausmachen soll. Und der dritte Punkt ist ein unterordnendes Leben, die Verse 13 und 14. Und damit kommen wir zu einem hochaktuellen Punkt in unserer heutigen Situation, glaube ich. Petrus schreibt, Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Und Petrus schreibt mit aller Nachdrücklichkeit, ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen oder Ordnungen in anderen Übersetzungen unter. Und das Wort, das hier steht an dieser Stelle, ist eigentlich das Wort, was sonst auch für Schöpfung verwendet wird. Das heißt, man könnte sagen, gut, da ist eine menschliche Einrichtung oder eine menschliche Schöpfung. Das bedeutet aber nicht, dass deshalb diese menschliche Ordnung und Obrigkeiten zum Beispiel und solche Autoritäten eine menschliche Idee waren. Sondern ganz im Gegenteil, es geht letztlich auf Gott selbst zurück. Und das drückt eine Parallelstelle zu dieser Stelle, die ich euch sehr ans Herz legen will, in Römer 13 sehr gut aus. Ich habe nur die ersten zwei Verse dabei. Aber da sagt Paulus ganz ähnlich, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes, die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Zwar war das nicht von Anfang an so gemacht von Gott, dass es solche Obrigkeiten gibt, solche staatlichen Mächte oder Gewalten gibt, weil bevor die Sünde in die Welt kam, war das gar nicht nötig, weil alles unter Gottes guter Herrschaft stand, weil er selbst alleiniger König war. Aber ab dem Zeitpunkt, 1. Mose 3 lesen wir davon, dass die Sünde in die Welt kam und dass die Menschen angefangen haben, sich gegenseitig Unrecht zu tun und sich die Köpfe einzuschlagen, ab diesem Zeitpunkt war das wie eine Art Notordnung, die Gott einrichten musste oder eingerichtet hat. Und es wäre jetzt interessant, sich mit Römer 13 mal mehr auseinanderzusetzen und ich werde euch das in den Hauskreisleitfaden wieder mit reingeben. Aber wir erfahren auch bei Petrus schon, warum diese Ordnung überhaupt nötig war. Nämlich, wie er schreibt, um die Übeltäter zu bestrafen und zum Lob derer, die Gutes tun. Und genau das ist die Aufgabe einer guten Regierung. Unrecht einzudämmen und zu bestrafen und faire und rechtschaffende Bürger zu schützen und für das allgemeine Wohlwollen zu sorgen. Und nun ist für uns Christen ja die Frage, wir sind Bürger des Himmels und wir unterstehen damit absolut der Autorität Gottes. Aber bedeutet das, dass wir deshalb so weit gehen können und sagen können, ja, also Frau Merkel oder die Bundesregierung oder irgendwelche Gesetze oder Obrigkeiten oder sowas haben uns nichts mehr zu sagen? Absolut nicht. Ganz im Gegenteil, Gott selbst legitimiert diese staatlichen Autoritäten. Und die Reihenfolge ist, wir ordnen uns Gott unter mit unserem Leben. Und Gott sagt hier an dieser Stelle, ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter. Also unterwerft euch dieser menschlichen Einrichtung, diesen Obrigkeiten, leistet diesen Anweisungen Folge von ihnen. Und zwar aus folgendem Grund, und da will ich unser Augenmerk nochmal drauf richten, dort heißt es, um des Herrn willen. Also ordne dich nicht unter, weil du die Regierung super findest, ordne dich nicht unter, weil sie dir alle sympathisch sind vielleicht, ordne dich auch nicht unter, weil du genauso regieren würdest und auch nicht, weil sie alles richtig machen, sondern ordne dich unter um des Herrn willen, so heißt es hier. Und je nachdem, wie stark jemand politisch interessiert oder engagiert ist, kann es sein, dass einem das weniger schmeckt. Und ich glaube, gerade die Corona-Situation hat da vieles in Bewegung gebracht und so manchen auch wieder wach werden lassen, was seine Initiative da angeht, sich da Gedanken drüber zu machen. Und in dieser ganzen Corona-Zeit gibt es so viel Meinungen, so viel Beschwerden, so viel Kritik, so viel Aufruhr. Und versteht mich nicht falsch, ich will nicht damit sagen, dass wir uns keine Gedanken darüber machen dürfen, auch dass wir nicht eine Meinung haben dürfen dazu oder sowas, das meine ich nicht. Und ich will auch hier keine Bewertung vornehmen und bin nebenbei bemerkt auch sehr froh im Moment vor allem, dass ich kein Politiker bin. Aber wenn ich anfange, meine Unterordnung daran festzumachen, also meine Unterordnung gegenüber staatlichen Mächten, daran festzumachen, ob ich sie gut und sinnvoll finde oder nicht, dann läuft was schief. Weil dazu sagt Petrus uns ganz klar, ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter. Und genau aus diesem Grund treffen wir uns ja leider im Moment auch nicht hier im Gemeindehaus, sondern ihr sitzt seit Wochen vor einem Bildschirm und müsst da den Gottesdienst gucken. Völlig unabhängig davon, wie das der Einzelne von uns bewerten würde. Die Obrigkeit hat das im Moment so angeordnet. Und jetzt mag aber der ein oder andere Regierungskritiker immer noch sagen, ja, Moment, also wenn Petrus gewusst hätte, was wir für eine Regierung haben, dann hätte er bestimmt nicht gesagt, dass wir uns aller menschlichen Einrichtungen unterordnen sollen. Ich würde sagen, langsam, an dieser Stelle. Weil Petrus schreibt seinen Brief an Menschen, die unter der Herrschaft eines brutalen Tyrannen standen, nämlich dem Tyrannen namens Kaiser Nero. Und das ist einer, der nicht lange Zeit nach der Abfassung von diesem Brief eine heftige Christenverfolgung ausgelöst hat und der rein gar nichts für Christen übrig hatte. Es ist der Kaiser Nero, unter dem Petrus selbst nachher gestorben ist. Und es ist der Kaiser Nero, über dessen Abartigkeiten es zum Beispiel heißt, dass er Christen genommen hat und ihnen Tierfelle übergeworfen hat und dann Hunde auf sie gehetzt hat, damit die Hunde sie zerbeißen. Oder der Nero, der Christen genommen hat und sie mit Pech überschüttet hat und dann angezündet hat und als Fackeln aufgestellt hat. Es war also eine Regierung dort, die alles andere als angenehm war und wo die Christen garantiert nicht gesagt haben, ja, also das ist ein super Herrscher. Das ist jemand, dem leisten wir gerne Folgen, der ist absolut für uns. Ganz im Gegenteil. Und trotzdem schreibt Petrus, dass sie sich diesem König, und damit ist Nero gemeint, unterordnen sollen und auch den Statthaltern, die von ihm gesandt werden. Und nun stellt sich natürlich die Frage, gibt es keine Grenzen der Unterordnung? Doch, die gibt es. Und zwar ist interessant in der Hinsicht, in Apostelgeschichte 5 hineinzugucken. Eine Situation, in der Petrus mit den Aposteln gemeinsam vor einer Obrigkeit steht. Und diese Obrigkeit will ihnen verbieten, dass sie weiter über das Evangelium, weiter über Jesus reden. Und Petrus sagt ihnen dann daraufhin in Apostelgeschichte 5, Vers 29, Petrus und die Apostel aber antworten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und genau das gilt für uns auch. Die höchste Autorität ist immer Gott selbst. Und sobald der Staat oder irgendeine Obrigkeit etwas fördern oder etwas verbieten würde, wo wir ganz klar sagen können, das widerspricht Gottes Wort, da müssen wir Gott mehr gehorchen als allen anderen. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wenn sie uns zum Beispiel verbieten würden zu glauben, wenn sie uns verbieten würden zu beten, die Bibel zu lesen, die Bibel zu verkündigen, oder wenn sie nur uns Christen verbieten würden, dass wir uns treffen, all das wären solche Situationen. Aber solange das nicht der Fall ist, gilt diese Unterordnung um des Herrn willen. Und auch unsere Unterordnung dient als Zeugnis für diese Welt. Und das bringt uns wieder zu unserem großen, vorrangigen Auftrag. Unser großer Auftrag ist ja nicht in erster Linie, die Welt zu verbessern, sondern unser großer Auftrag ist, Menschen zu Jesus Christus zu führen und die Botschaft von Jesus Christus zu den Menschen zu bringen. Im Umkehrschluss ist es aber so, wenn Menschen zu Jesus finden, dann verändert sich auch Gesellschaft, verändert sich auch diese Welt. Und mir ging in dieser Hinsicht eine Frage durch den Kopf, die ich mir und euch gerne stellen will an dieser Stelle, nämlich die Frage, wenn du auf deine letzten Wochen zurückschaust, auf diese ganze Corona-Situation, wie viel Zeit hast du damit verbracht, dich mit der Politik, mit den Zuständen, mit irgendwelchen Theorien und sonst was zu beschäftigen, vielleicht sogar dich darüber zu echauffieren und aufzuregen? Und wie viel Zeit hast du im Verhältnis dazu damit verbracht, für Menschen zu beten, die zu Jesus finden sollen, für ungläubige Menschen? Oder wie viel Zeit hast du damit verbracht, sogar dich auf den Weg zu machen und nach Gelegenheiten zu suchen, um ihnen das Evangelium zu bringen? Mir ging es so, dass es eine sehr entlarvende Frage ist, wenn man da drüber nachdenkt. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir uns keine Gedanken machen sollen oder dürfen über Politik oder über das Weltgeschehen oder so. Aber als Gottes Kontrastgesellschaft in einer verlorenen Welt haben wir einen viel größeren Auftrag. Und es gibt dementsprechend Vorrangiges und es gibt Zweitrangiges. Und unser Fokus sollte immer liegen auf dem Vorrangigen, nämlich das Evangelium in diese Welt zu bringen. Und damit kommen wir zu unserem letzten Punkt und der ist wie eine Art Zusammenfassung, einfach nochmal ein kurzer Punkt. Und dieser vierte Punkt ist ein freies und gottesfürchtiges Leben, die Verse 16 und 17. Petrus spricht in Vers 16 nochmal davon, was unsere eigentliche Identität und unsere eigentliche Zugehörigkeit als Christen ist. Und zwar spricht er davon, dass wir freie Menschen sind und Knechte oder sogar Sklaven Gottes. Und auch das klingt im ersten Moment ziemlich komisch, oder? Also Freie und Knechte oder Sklaven? Ja, genau, so sieht es aus. Wir sind durch Jesus Christus frei gemacht, damit wir jetzt Gott als Knechte dienen dürfen. Und jetzt sollte man bei dem Thema Knechte oder Sklave nicht in erster Linie gleich an was Negatives denken, sondern vor allem damals war alles entscheidend bei dieser Frage nach einem Knecht oder für einen Knecht, die Frage danach, ist dein Herr gut oder ist er schlecht? Und wenn wir Gott als unseren Herrn haben, dann wissen wir und sind absolut überzeugt davon, dass er ein guter Herr, ja der beste Herr überhaupt ist. Die Bibel spricht davon, dass wir als ungläubige Menschen in verschiedener Hinsicht unter dieser Sklaverei waren, unter dieser Knechtschaft waren. So waren wir zum Beispiel versklavt unter die Sünde, wir waren unter dem Fluch des Gesetzes, wir standen unter der Macht des Todes und wir waren in der Sklaverei des Teufels, so beschreibt sie uns sogar. Aber durch Jesus Christus hat Gott uns in jeglicher Hinsicht von dieser Sklaverei erlöst, von dieser Sklaverei freigemacht. Wir stehen nicht mehr unter der Macht der Sünde als Christen. Das Gesetz verdammt uns nicht mehr zum Tod. Nein, er hat die Strafe bezahlt. Jesus hat den Tod für uns besiegt und wir haben jetzt einen neuen Herrn, nämlich Jesus selbst. Und deshalb können wir Gott als Knechte dienen und für ihn leben. Bedeutet das, dass wir ab sofort einfach machen können, was wir wollen? Absolut nicht. Und Petrus sagt uns das hier, wenn er davon spricht, dass wir die Freiheit nicht als Deckmantel der Bosheit nehmen sollen. Und im Gegenzug dazu sagt er, wir sollen den Herrn fürchten. Und das heißt nicht, dass wir Angst haben müssen vor Gott als Christen, sondern dass wir ihm größten Respekt und größte Ehre zukommen lassen. Und das heißt, dass wir in allen Lebensfragen immer zuerst fragen, was willst du, Herr? Als guter Knecht ist es doch mein höchstes Ziel eigentlich, meinem Herrn Ehre zu bringen. Und genau darum soll es gehen in unserem Leben. Und von da ausgehend kann ich dann auch in sein Wort schauen und fragen, wie soll ich denn gottgefällig leben? Und wie soll ich denn mit meinem Leben einen Unterschied machen und überführend vielleicht einen Unterschied machen? Und was denkst du, Gott, zum Thema Obrigkeit und staatlichen Mächten? Und wie soll ich mich ihnen gegenüber verhalten? Gott gibt uns klare Anweisungen dazu in seinem Wort. Und abschließend gibt er uns in Vers 17 wie so eine Art Zusammenfassung oder eine klare Anweisung nochmal, wenn es da heißt, er weist allen Menschen Ehre oder er weist allen Ehren, aber gemeint sind dort alle Menschen, weil alle Menschen Geschöpfe Gottes sind und wir sollen gut mit ihnen umgehen, mit allen Menschen. Er weist allen Menschen Ehre, liebt die Bruderschaft, also die Glaubensgeschwister, die auch zu Gottes Volk gehören, fürchtet Gott, das haben wir gehabt gerade, und ehrt den König, also die Obrigkeit. Und so sind wir aufgerufen, als Gottes Kontrastgesellschaft in dieser Welt zu leben, in dieser verlorenen Welt zu leben. Und wenn man diese Anforderungen so hört und darüber nachdenkt, kann man sich schnell denken, wie soll ich das machen? Wie soll das funktionieren? Wie soll ich denn darin bestehen? Das schaffe ich nicht. Und mir geht es so, wenn ich mir diesen Anspruch vor Augen führe, dass es unmachbar eigentlich, unmöglich eigentlich ist. Und ich bin so dankbar, dass Jesus selbst schon für seine Jünger damals, aber auch für uns heute, gebetet hat, weil er wusste, dass wir es nicht alleine schaffen werden. Und so will ich zu unserer Ermutigung, bevor wir jetzt gleich einige Lieder singen, zum Abschluss einen Teil aus dem Gebet lesen, das Jesus für seine Jünger und letztendlich sogar auch für uns gesprochen hat. Und ich will schließen mit Johannes 17, die Verse 13 bis 19. Dort redet Jesus mit seinem Vater im Himmel und er sagt, Vers 13, jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit.